Ich glaube, dass gerade in Krisenzeiten, gerade in solchen Momenten Kunst und Kultur wahnsinnig wichtig sind und vor allen Dingen auch deshalb wahnsinnig wichtig sind, weil mit dem Blick in die Geschichte man sich seiner eigenen Gegenwart und vielleicht auch der Vielfalt der möglichen Positionen versichert und im Rückgriff auch auf tradierte Geschichten, Erzählungen, antike Mythen, aber auch die jüngere Kunstgeschichte, man ein mentales und emotionales Zuhause oder zumindest einen Ankerpunkt finden kann, von dem aus man wieder weiterdenkt.
Sagt Annette Hüsch. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Kunstpause. Wir freuen uns sehr, heute in der Alten Nationalgalerie ihrer neuen Direktorin Annette Hüsch und der Kuratorin Yvette Desee zu begegnen und mit ihnen über die aktuelle und kommende Ausstellungen in einem ganz besonderen Jahr, nämlich dem 200. Jubiläumsjahr der Museumsinsel, sprechen zu können. Herzlich willkommen in der Kunstpause.
Hallo, vielen Dank.
Und wie immer sprechen wir zu Beginn unseres Podcasts über ein Werk oder in diesem Fall zwei Werke, die für unsere Gäste eine besondere Relevanz haben. Und in diesem Fall, weil wir ja heute in der Alten Nationalgalerie im Schwerpunkt über die aktuelle Ausstellung von Camille Claudel und Bernhard Höttger sprechen, werden wir auch über zwei Werke von Camille Claudel sprechen. Und ich bin schon ganz gespannt, was ihr mitgebracht habt. Ein Werk ist auf jeden Fall ein Ankauf, den ihr auch mit sehr viel Kraft für die Alte Nationalgalerie auf die Beine stellen konntet. Und ich gebe das Wort an Annette.
Eigentlich ist das natürlich ein Werk, das die Alte Nationalgalerie ganz besonders Yvette Desève und Ralf Gleiss zu verdanken hat. Das hat mich sozusagen begrüßt. Und solche Begrüßungsgeschenke sind natürlich wundervoll. Denn mit der Ernst von Siemens Kunststiftung ist es gelungen, ein Werk von Camille Claudel, L'Âme Pleurante, anzukaufen und damit dauerhaft in einer Sammlung zu verankern, die bisher noch gar kein Werk von Camille Claudel besitzt. Eine Sammlung, die rund 2000 Skulpturen und Kleinplastiken besitzt. Und insofern ist das hier genau richtig angesiedelt. Zumal, wenn man darüber nachdenkt, dass es so wenig Künstlerinnen gibt. Und das Werk L'Âme Pleurante, die Flehende, ist ein ganz kleines, ein relativ kleines. Es würde nahezu in viele private Umgebungen passen und zeigt eine wunderbar gearbeitete, ja, flehende Figur, die die Arme nach oben gereckt hat, den Kopf so leicht geneigt. Und die sehr schön auf das hinweist, was Yvette Desève mit dieser Ausstellung vorhatte und geglückt ist, nämlich auch der Hinweis auf einen sehr wichtigen Galeristen und Gießer, aus dessen Atelier diese kleine L'Âme Pleurante stammt, Eugène Blot. Und dazu wird sicherlich gleich Yvette noch mehr sagen. Aber das Werk hat mich begrüßt und insofern ist es ein gutes, um den Auftakt zu machen.
Ja, ich wollte euch die Woge ein bisschen näher bringen. Das ist wirklich ein sensationelles Stück. Und als es letzte Woche ankam zum Ausstellungsaufbau, es stockt einem schon der Atem, wenn man das sieht. Also es ist eine große Onyxwelle in so einem wirklichen Grün mit einer ganz intensiven, lebendigen Aderung. Und auf dieser Woge sind drei Badende aus Bronze. Und es ist ein ganz, ganz interessanter Materialmix, der sich daraus ergibt. Und wenn man sich das mal genauer anschaut, und das ist das Schöne jetzt auch in der Ausstellung, die wir im Moment aufbauen, dass man ganz nah an den Werken ist, man wirklich die Möglichkeit hat zu beobachten. Es ist fantastisch, wie Claudel diese kleinen Bronzen gearbeitet hat. Man sieht hinten an den Rücken wirklich, wie so die Gipsmilch geflossen ist und das quasi das Wasser der Welle suggeriert. Das ist fantastisch toll und natürlich auch im Ambiente der Nationalgalerie. Man hat im Hintergrund den Bonnard, die ein wunderbares Farbspiel ergeben. Das ist schon wirklich faszinierend und es freut mich, denn dieses Werk hat Frankreich noch nie verlassen. Es ist das erste Mal hier in Deutschland.
Die Woge ist sozusagen zum ersten Mal rübergeschwappt aus Frankreich. Sie haben jetzt beide schon diese Arbeiten beschrieben, die eben klein, relativ klein sind. Und ich glaube, das Ganze begegnet hier in dem kuratorischen Konzept dieser Ausstellung auch wirklich im Versuch, intime Räume geschaffen zu haben. Vielleicht können Sie ein bisschen was zu der Raumwerdung erzählen, wie dieser Raum jetzt aussieht. Sehr ungewöhnlich für die Besucherinnen und Besucher, gleichzeitig einer gewissen Tradition auch folgen.
Ja, tatsächlich. Ich wollte ein bisschen die Besucher mitnehmen in das Ausstellungsflair um 1900, weil tatsächlich hat man früher anders ausgestellt. Es war ein wesentlich intensiverer Raum, ein Gesamtraumerlebnis. Und ich glaube, das Interessante ist, dass in der Nationalgalerie ja noch sehr viel davon steckt. Also wir haben ja noch einen Raum, wir haben Wandbespannung, wir haben eine gewisse Ornamentik, wir haben noch ein dekorative Elemente. Und das nochmal zu verdichten, das ist der Versuch in dieser Ausstellung. Also wir haben Draperien, wir haben aber auch Pflanzen, um ein Ausstellungserlebnis zu suggerieren, wie es tatsächlich um 1900 war. Und das Besondere daran ist, dass wir von dieser Ausstellung, die 1905 in der Galerie Eugène Blot stattgefunden hat, ein einziges Ausstellungsfoto besitzen. Und das war sozusagen die Inspirationsquelle. Da sehen wir ganz viel Pflanzen, Tücher. Es ist ein sehr dichtes Ausstellen. Und das ist natürlich eine ganz andere Sehgewohnheit, in die wir die Besucher mal wieder mitnehmen wollen.
Das führt mich zu der Frage, wie es dazu kommt eigentlich. Also wir sind heute oftmals ja Ausstellungen in so einem White Cube Ambiente gewöhnt. Übrigens auch eine Erfindung, wie ich kürzlich gelernt habe, in Berlin war die erste Ausstellung mit komplett weißen
Wänden. Dazu gibt es noch eine andere Theorie, dass nämlich ausgerechnet Klimt in Venedig in der Biennale einen Raum sich komplett strahlend weiß gewünscht hat, was ich total überraschend fand. Ausgerechnet der Meister der Ornamentik will diesen White Cube, aber
ja,
es gibt mehrere Theorien zu allem.
Auf jeden Fall sind wir es heute ja gewohnt, dass oftmals unser Blick nicht abgelenkt wird durch Interieur oder durch bunte Tapeten oder Vorhänge und dergleichen. Aber damals war das offenbar total üblich, dass man um 1900 Museen besucht hat, die total, ich sag mal so, Salonatmosphäre ausgestrahlt haben. Woher kam denn diese Art der anderen Dekorationen, hatte man da eher auch das häusliche Ambiente im Blick, das man so ausgestellt hat damals?
Ganz genau. Also das Bürgerhaus, also gerade in der Gründerzeit, war natürlich auch ein sehr prächtig ausgestattetes Haus, war natürlich auch wirklich mit Brokattapeten und ja auch ganz vielen Vorhängen, also relativ schwer und dicht. Und das Interessante ist ja auch, dass gerade die Werke, die wir jetzt in der Ausstellung zeigen, die bei Eugène Blot auch gegossen wurden, die haben alle so ein Statuettenformat in der Regel. Also bis auf wenige Ausnahmen ist das genau das, was man sich auf den Kaminsims stellen konnte, auf das Klavier oder den Sideboard. Und das Spannende ist, es gab auch immer unterschiedliche Größenausführungen. Also wir haben zum Beispiel die Emplorante, das ist wunderbar, dass man das jetzt hier sieht, in der kleinen Ausführung. Wir haben sie aber auch in der größeren Version. Man konnte sie auch einzeln größer verkaufen oder als Gruppe. Also es gab sozusagen, ich sage jetzt mal, für jedes Haus und jedes Modell eine entsprechende Größenversion, auch unterschiedliche Materialitäten. Man sieht die Blinden in Bronze und man sieht die Blinden in Terrakotta. Also das sind auch ganz unterschiedliche Wirkungen und genau so standen sie auch zum Verkauf.
Das ist ganz spannend. Und das hat natürlich ganz viel zu tun überhaupt mit den Gründungen im 19. Jahrhundert von Museen, die sich einerseits ja aus privaten Sammlungen gegründet haben, aber auch den Kunstvereinen und daraus entstehenden Kunsthallen, die ja häufig unter ihren Mitgliedern Universitätsprofessoren, akademisch gebildete Leute und eben das gebildete Bürgertum fanden. Und da gab es natürlich erstens eine hohe Affinität zu einer bestimmten repräsentativen Funktion, die man dann vom Haus ins Museum und zurück übertrug. Und auch diese Form der kleinen Arbeiten, die man fürs eigene Heim, fürs eigene Zuhause sich kaufen konnte, erwerben konnte, das ist ja etwas, was die Kunstvereine dann bis ins 20. Jahrhundert, bis heute, bis ins 21. Jahrhundert über verschiedene Plattformen sehr geprägt und begleitet hat. Insofern eigentlich ein sehr moderner Zugang. Und heute kann man natürlich sagen, dass der White Cube wieder zurück in die häusliche Umgebung schlägt. Dass es ja durchaus auch Wohnkonzepte gibt, die eigentlich große Galerieräume sind mit besonders hohen Decken, weißen Wänden, um eben großformatiger zeitgenössischer Kunst auch einen Ort im Privaten zu geben. Also es gibt da immer eine sehr hohe Wechselwirkung.
Wie wohl man sich da dann fühlt, hängt sehr von der Kunst ab, die dort präsentiert wird.
Ja, das liegt ja immer im Auge des Betrachters und des Individuums, was sich damit umgibt, würde ich sagen.
Das heißt, diese Ausstellung wird uns eine Zeitreise ermöglichen, so wie sie inszeniert ist. Eine Zeitreise, Frau Hüsch, haben Sie eigentlich auch ein bisschen biografisch unternommen, indem Sie nämlich nach Ihrer letzten Station an der Kunsthalle zu Kiel und vor allem davor ja in Berlin zeitgenössischen Ausstellungen, die Sie hier in der Stadt schon kuratiert haben, mit beispielsweise Immendorf, aber auch mit Bryce Marden am Hamburger Bahnhof, Jeff Koons, sich jetzt wieder in die älteren Jahrhunderte vor- oder zurückarbeiten. Was reizt Sie daran oder warum haben Sie sich hier an der Alten Nationalgalerie auf diese Position beworben? Ganz bewusst ja offenbar auch mit dem Wunsch, Bögen zwischen Gegenwart, Zukunft möglicherweise und dem 19. und 18. Jahrhundert zu schlagen, oder?
Erstmal, glaube ich, ist der Blick aus der Gegenwart einer, der einfach ein Wacher ist auf die Zeit, die wir hier im Haus haben. Und insofern schließe ich das gar nicht aus, sondern ist, glaube ich, etwas, was sehr wichtig ist, wenn man mit Sammlungen und Themen arbeiten möchte. Und hier prangte ja mal am Alten Museum Maurizio Nannucci's All Art Has Been Contemporary. Und das, finde ich, ist nach wie vor etwas total Wesentliches und auch Aufgabe von Häusern wie diesen, und das Haus erfüllt das ja auch sehr gut, Themen in die Gegenwart zu holen. Nicht indem man zwangsläufig immer davon ausgeht, dass die Leute, die im 19. Jahrhundert gelebt haben, genauso gedacht und gefühlt haben wie wir, aber dass es einfach Themen gibt, die uns auch im Nachhall der Situation im 19. Jahrhundert heute ebenfalls noch beschäftigen, begeistern, aber auch politisch beschäftigen in ganz, ganz vielerlei Hinsicht. Und bis ich nun in Berlin angelandet bin, das ist ja ein längerer Prozess, da gehören verschiedene Beteiligte dazu. Und die Alte Nationalgalerie war das einzige Haus von den größeren, großen Häusern der Nationalgalerie, in dem ich noch nicht gearbeitet habe. Und das hat mich immer schon interessiert, weil es in sich so ein durchaus pathosgeladenes Schmuckkästchen ist und ein in sich auch musealisiertes Konzept, natürlich eine durchgeschüttelte Zeitkapsel, aber doch in sich ein musealisiertes Konzept. Und das finde ich einfach wahnsinnig interessant, in dem Spannungsfeld dieses Haus in seiner Schönheit, Würde, seinen großartigen Beständen zeitgenössisch nach vorne denkend weiter in die Zukunft zu begleiten. Und da gibt es nicht nur die ganz, ganz großen Vorgänger im Amt seit dem späten 19. Jahrhundert, sondern es gibt natürlich auch sehr viel spannende Ansätze, die die letzten Generationen hier schon gelegt haben und die es gilt, einfach sinnfällig in die Zukunft weiterzuentwickeln. Und mit der Friedrichswerderschen Kirche ist zusätzlich noch eine Dependance an das Haus gebunden, die im Augenblick das einzige Haus ist mit freiem Eintritt der staatlichen Museen. Und ich glaube, da lassen sich sehr, sehr viele, gemeinsam mit dem Team hier im Haus, sehr viele spannende Wege legen, die auch immer wieder heißen, dass man die Gegenwart mit einbezieht.
Und diese Gegenwart, die ist eine, die im Moment, so scheint es mir, ziemlich durstig, was die Vergangenheit betrifft, ja, ist und die Kunstgeschichte. Ja. Ich war wirklich frappiert, auf dem Gallery Weekend Mariana Simnet zu sehen, die sich mit Leder und dem Schwan beschäftigt. Susanna Zeterbuhl, die sich mit dem Pergamon friest. Hier nebenan Michael Müller im Neuen Museum, der zu den alten Griechen mit Castor und Polydeukes reist. Wie erklären Sie beide sich dieses aktuelle Interesse der zeitgenössischen Künstlerinnen für Kunstgeschichte? Sind uns in der Gegenwart die Themen ausgegangen oder brauchen wir die Vergangenheit als Kalibrierungsraum? Wie würden Sie das beschreiben?
Ich glaube, dass gerade in Krisenzeiten, und zweifelsohne erleben wir jetzt gerade so multiple Krisen in so vielerlei Hinsicht, politische Erdbeben, Kriege in Europa und andernorts. Es gibt ganz vieles, was wir und auch sicher meine Generation über eine ganz lange Zeitstrecke als Selbstverständlichkeiten genommen hat, sowohl was so Schutzkonstellationen angeht, als auch die Form eigener Haltung. Und das ist alles so massiv ins Rutschen gekommen, dass ich glaube, dass gerade in solchen Momenten erstens natürlich Kunst und Kultur wahnsinnig wichtig sind und vor allen Dingen auch deshalb wahnsinnig wichtig sind, weil mit dem Blick in die Geschichte man sich seiner eigenen Gegenwart und vielleicht auch der Vielfalt der möglichen Positionen versichert und im Rückgriff auch auf tradierte Geschichten, Erzählungen, antike Mythen, aber auch die jüngere Kunstgeschichte, man ein mentales und emotionales Zuhause oder zumindest einen Ankerpunkt finden kann, von dem aus man wieder weiterdenkt. Deshalb, glaube ich, sind gerade jetzt Einrichtungen wie unsere von enormer Bedeutung. Und außerdem schenkt es bei all dem, was kompliziert ist, auch ungeheuer viel Freude, weil der Mensch und die Menschheit eben auch zu sehr produktiven, sehr fruchtvollen, sehr schönen, tröstenden, heiteren Dingen fähig ist, wie man eben in der Ausstellung Camille Claudel und Bernhard Höttger auch sehen kann.
Ich glaube auch, also Freude und vor allem auch Ruhe. Es ist ja auch immer so ein Raum, wo man tatsächlich mal zur Ruhe kommt. Und ich glaube, das sind die Fragen der Kunst, die Generationen immer wieder beschäftigen. Es sind ja immer diese fundamentalen Fragen. Also wie verhalte ich mich zur Gesellschaft? Der Mensch und die Natur, das sind immer wiederkehrende Fragen, was passiert nach dem Leben, die immer wieder gestellt werden und natürlich unterschiedlich beantwortet werden. Aber ich glaube, deswegen ist es gar nicht so verwunderlich, dass man auch immer noch eine Tradition hat, auf die man guckt und die man auch mitführt. Und ich finde gerade, wenn man sich das 19. Jahrhundert anschaut, weil du gesagt hast, es ist natürlich eine Phase, auch wo wir viele Krisen erleben, viele Umwälzungen. Das 19. Jahrhundert hatte genauso eine sehr, sehr ähnliche Situation. Wenn wir uns überlegen, im 19. Jahrhundert fanden fundamentale Umwälzungen statt. Die Industrialisierung, die extreme Bevölkerungsexplosion, die dort stand, auch die große Armut, die dann entstand aufgrund des Proletariats. Das sind ganz viele Dinge, die im 19. Jahrhundert Gesellschaften umgetrieben haben, die Umwälzungen erzeugt haben. Und ich glaube, das 19. Jahrhundert ist uns extremst nah. Ja. Und das ist ganz spannend.
Auch Kolonialismus, Nation Building, genau. Also wesentliche Themen, die ja auch so tektonische Verschiebungen mit sich gebracht haben und auf die wir heute eben in einer ganz bestimmten Form auch zurückgucken und uns auch selbst befragen müssen, was ist unser Kanon? Woher kommen wir eigentlich und wie viel war da ausgeblendet? Und das 19. Jahrhundert ist so unglaublich reich an diesen Wurzelgeschichten, sage ich mal, die uns heute noch beschäftigen.
Weil Sie es gerade erwähnt haben, dazu gab es ja auch eine fantastische Ausstellung, Paul Gauguin, Why Are You Angry, hier im Haus, die ja schon diesen Spirit auch hatte, auch mit zeitgenössischen Positionen zu verbinden. Ich muss gerade auch noch mal auf die Woge gucken, die uns hier gegenüber liegt, die natürlich von 1897 geschaffen in der aktuellen Situation automatischen Echoraum hat, ob wir es wollen oder nicht. Wir werden alle unsere Gegenwart in diese Woge hinein projizieren. Das heißt, möglicherweise ist diese Krisenzeit, in der wir uns gerade befinden, auch eine, wo unser Sensorium ohnehin auf Alarmstufe im besten Sinne ist, dadurch aber auch hellwach und wir für die Kunst noch ein bisschen offener sind. Verdacht? Fragezeichen an die zwei Wissenschaftlerinnen?
Also ich finde das ganz spannend, ehrlich gesagt, weil für mich ist ein Kunstwerk, was nicht sofort erschließbar ist. Und genau das, was du sagst, dass du einen Echoraum in die Gegenwart in dieser Woge siehst, das kann man sehen. Man kann natürlich auch diese ganzen antiken Konnotationen sehen. Man kann aber auch diesen ganzen Japonismus-Inspiration sehen, der im 19. Jahrhundert die Menschen absolut fasziniert hatte. Wenn wir an Hokusais Woge denken, das alles spielt da mit. Und ich glaube, das sind diese Facetten, die es in der Kunst zu entdecken gilt. Und das ist eine gute Kunst, wenn man möglichst viele Facetten entdecken kann. Und ich glaube auch, ich finde es immer spannend, wenn man mit zu zweit oder mit mehreren Leuten in der Ausstellung ist und es gibt einen Redeanlass. Das ist immer so, ne, es triggert einen was, der andere sieht es vielleicht ähnlich oder auch anders. Und das ist das Spannende, glaube ich, an Kunstwerken. Und das sind viele in dieser Ausstellung. Man hat nicht sofort eine Deutung. Auch die Flehende. Ist es wirklich eine Flehende? Was ist es denn? Ich finde es ganz spannend, wenn man gerade diese Figur anschaut. Sie ist total haltlos. Also wenn man sich mal anschaut, es sind wirklich, sie hat noch nicht mal die Zehen auf den Fußboden, die sie stellen kann. Sie würde sofort kippen. Wenn man in dieser Position wäre, man würde sofort nach vorne kippen. Und da stecken so viele andere Deutungen noch drin, was wir unter diesem Titel die Flehende nennen. Und ich glaube, das ist das Spannende, dass Kunst ganz viele Anlässe gibt, über bestimmte Dinge nachzudenken, sei es Gegenwart, sei es Vergangenheit.
Ich würde gerne noch mal darauf kommen, wie es eigentlich zu der Ausstellung überhaupt, wie hat sich das ergeben, dass diese Ausstellung jetzt zustande gekommen ist? So müsste ich es fragen. Ich weiß, an der Alten Nationalgalerie, es ist immer ein sehr, sehr langer Vorlauf, weil es müssen internationale Leihgaben organisiert werden. Und das ist auch gar nicht so einfach in einem Haus wie der Alten Nationalgalerie mit vorhandenen Werken, die an stoffbespannten Wänden angebracht sind, eine Ausstellung zu realisieren. Also wie kam es zu der jetzigen Camille Claudel-Bernhard Höttger-Ausstellung?
Also tatsächlich entwickeln wir die Ausstellung immer aus der Sammlung heraus. Und genau das war der Ankauf, das war sicher die Initialzündung, wo wir gesagt haben, eigentlich ist das was, dass man diesen Neuankauf kontextualisiert, dass man ihn richtig einführt. Was war das für eine Künstlerin? In welchem Umfeld hat sie sich bewegt? Und das Spannende ist, ich war durch einen anderen Anlass mit Bernhard Höttger beschäftigt und ich bin plötzlich auf diese Ausstellung gestoßen, und zwar von zwei Seiten. Einmal eben von der Beschäftigung mit von Camille Claudel und einmal mit der Beschäftigung von Höttger. Und ich fand das sehr, sehr spannend und dachte mir, was hat diesen Galeristen 1905 dazu angeregt, diese beiden Künstler zusammenzudenken? Was sind denn die Gemeinsamkeiten oder was sind denn die Unterschiede? Denn es ist natürlich ein blutjunger deutscher Bildhauer gewesen, der 1900 in Paris angefangen hatte, und eine ältere französische Bildhauerin. Was haben die denn gemeinsam? Und das mal hier in der Ausstellung nachzuspüren, das zu entdecken, das war tatsächlich der Anlass. Und es ist natürlich, wir sind eine Sammlung, die ganz stark diesen deutsch-französischen Kulturtransfer gelebt hat im 19. Jahrhundert. Das merken wir vor allem in der Malerei. Wir hatten Direktoren wie Tschudi, die als eine der ersten die impressionistische Malerei in Museen geholt haben. Und natürlich gab es auch impressionistische Bildhauerei. Dafür sind die beiden ein sehr gutes Beispiel. Und das mal auch wieder hier mit in die Sammlung zu nehmen, das war, ich glaube, so ja die größte Herausforderung und die größte Freude auch für diese Ausstellung.
Jetzt fiel schon öfter der Name Eugène Blot, ein Pariser Galerist und Förderer für damals neue Position. Wer war denn das eigentlich? Was verbirgt sich hinter diesem Namen und was hat Eugène Blot besonders?
Ja, Eugène Blot war, ich würde mal sagen, so eine Art Tausendsasser. Er war Galerist, er war Verleger, er war Gießer. Also er hatte ein wirkliches kleines Kunstuniversum, würde ich mal sagen. Und das Spannende ist, also er hatte von seinem Vater eine Gießerei geerbt, eine Zinkgießerei. Die Gießerei Blot hat ganz viel an dekorativen, kunsthandwerklich geprägten Objekten in Zinkguss hergestellt. Und Eugène Blot hat diesen vererbten Betrieb weiterentwickelt. Und zwar hat er sich spezialisiert auf junge, aufstrebende Künstler, wie zum Beispiel Claudel und Höttger, hat mit anderen Bronzegießereien auch zusammengearbeitet und hat eine Galerie eröffnet in einem wirklich, also mitten im Herzen von Paris, am Boulevard de la Madeleine, und hat dort einen Ausstellungsraum eröffnet, hat Ausstellungen gemacht und hat gleichzeitig aber auch gegossen. Also er war sozusagen Produktionsstätte und Verkaufsstätte in einem. Das hat das sehr attraktiv gemacht für Bildhauerei, für Bildhauer. Er hat auch das erste Mal nicht ganz konsequent, aber doch schon ziemlich konsequent Auflagen eingeführt. Er hat also Modelle gekauft, hat sich Auflagen mit den Künstlern überlegt, die dann auch nummeriert verkauft wurden. Das ist sehr modern für diese Zeit. Also gleichzeitig war er auch immer einer der größten Impressionisten-Sammler. Also er hatte eine unglaubliche Impressionistensammlung selber. Was man sagen kann, er war nicht der beste Geschäftsmann. Also das lässt sich definitiv im Nachgang sagen. Er musste zweimal wirklich Privatbesitz, also eine Riesenanzahl seiner impressionistischen Werke verkaufen, um wieder seinen Galeriebetrieb auf Vordermann zu bringen. Auch mit Höttger und Claudel hat er damals nicht wahnsinnig viel verdient. Das kann man auch im Nachgang sagen.
Diese Ausstellung und die Verbindung nach Paris ist eine, die dann im folgenden Ausstellungen noch weiter hier am Haus lebendig gehalten wird. Einmal im Herbst mit der Sammlung Schaf und dann im kommenden Jahr auch mit Paul Cassirer. Welche Rolle spielt auch sozusagen strategisch diese deutsch-französische Achse, die ja eine europäische ist, in einer Gegenwart, in der Europa, glaube ich, nicht hoch genug gehalten werden kann? Gerade auch, wenn Sie an Kooperationen denken. Wir hatten kürzlich Frau Acker Kammern hier im Podcast, die auch über große, wichtige internationale Kooperationsprojekte mit uns sprach. Welche Rolle kann und soll Frankreich und auch das sonstige europäische Ausland Ihrer Strategie nach in den kommenden Jahren spielen?
Grundsätzlich wird es immer eine große Rolle spielen, weil die Achse Frankreich, Deutschland, Paris, Berlin, Nationalgalerie und Paris, eine ist, die historisch so unverbrüchlich zum Haus gehört und das Haus ja auch so prägt in seiner Sammlungsstruktur und in seiner historischen Struktur, dass wir die Kooperation mit Frankreich auf jeden Fall fortsetzen und vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle noch intensivieren können. Die Frage überhaupt ins europäische und weitere Ausland ist auf jeden Fall eine sehr entscheidende, denn Europa besteht ja nicht nur aus dem Westen, sondern auch aus dem Norden, dem Süden und dem Osten. Und das wird uns sicherlich auch der Osten in den nächsten Jahren immer wieder beschäftigen.
Sie haben sich ja nicht nur ein Haus in Berlin ausgesucht, an dem Sie noch nicht gearbeitet hatten, sondern auch das, das das kleinste Team hat und gleichzeitig eine sehr große Sammlung damit bedienen muss und darf. Welche Rolle spielen Kooperationsprojekte auch vor diesem Hintergrund? Und ist es eher ein Vorteil, in Kooperationsverbünden zu arbeiten, gerade wenn man personell so klein aufgestellt ist? Oder is it another burden im Sinne von, dann muss man ja auch noch die ganzen anderen Schreibtische sozusagen mit bedienen und koordinieren, die es im Ausland möglicherweise gibt. Wie ist da Ihr Erfahrungswert, was solche Kooperationen mit anderen Häusern und Kolleginnen im Ausland betrifft?
Also wenn ich jetzt so für mein Erfahrungshaushalt und meine Vorstellung spreche, erstmal würde ich das gar nicht unbedingt verknüpfen mit dem kleinen, engagierten, enthusiastisch und wunderbar arbeitenden Team der Alten Nationalgalerie, sondern ganz grundsätzlich sind Kooperationen etwas, was zu begrüßen ist. Netzwerke ausbilden, in Kooperationen, in Gemeinschaftsprojekten denken, ist ja immer etwas auch wie Ping-Pong spielen. Man holt sich andere Meinungen ins Haus, andere Sichtweisen, andere Hintergründe, aus denen heraus argumentiert wird. Und im allerbesten Fall ist das eine produktive und wirklich für die Sache qualitativ gewinnbringende Form des Ausstellungsmachens, überhaupt des Projekte, Forschungsprojekte generierenden Zusammenwirkens. Und natürlich bringt es ein paar Vorteile auch mit sich. Gerade wenn man an hohe Kosten denkt und so weiter, ist es natürlich von Vorteil, wenn man für bestimmte Dinge Partner hat, mit denen man sich da reinteilen kann. Aber der erste Impuls ist der Austausch mit anderen Sichtweisen und anderen Perspektiven auf ein und dieselbe Sache. Und ich denke, das war auch in eurer Kooperation oder ist in eurer Kooperation, die du ja jetzt wirklich schon über ein Jahr vorbereitet hast mit Camille Claudel und Bernhard Höttger, ja auch von diesem Geist geprägt.
Auf alle Fälle. Also die Ausstellung ist ja ein Kooperationsprojekt zwischen dem Paula Modersohn-Becker-Haus in Bremen und dem Musée Camille Claudel in Nogent-sur-Seine. Das ist eine Dreierkonstellation, eine internationale. Es freut uns sehr, dass wir hier die ersten internationalen Museumskooperationspartner von dem kleinen Musée Camille Claudel sind. Das ist tatsächlich das erste Mal, dass sie mit einem ausländischen Museum kooperieren. Und das ist, genauso wie du das sagst, unglaublich fruchtbringend gewesen. Weil natürlich bringt jeder seine andere Sichtweise mit. Natürlich ist auch ein gewisses Expertentum mit allen verknüpft. Und es macht auch irgendwie Spaß. Also das ist ja das, die Ausstellung wandert, aber auch die Ausstellung sieht an allen drei Häusern komplett anders aus, weil man selber ja dann nochmal andere Konfrontationen wählt oder andere Zusammenhänge setzt. Das ist ganz, ganz spannend und die Bremer Ausstellung ist jetzt schon zu Ende, aber man hat noch die Chance, nach Berlin Nogent-sur-Seine zu sehen und ich empfehle allen, die das können, zu reisen, weil ich glaube, trotz des gleichen Objektbestandes sieht man ganz viele andere und neue Beziehungen wieder.
Ja, da kann ich auch nur bestätigend nicken und sagen, ich hatte das Glück, nochmal Caspar David Friedrich in New York sehen zu können und es war eine andere Ausstellung. Also einfach durch diesen genannten Echoraum, über den wir vorhin sprachen. Das macht komplett was, wenn man selber gerade den Atlantik überquert hat und sozusagen diesen ganz anderen Entdeckergeist, den Friedrich auch teilweise abgedeckt hat, und dann die großen Wälder im Norden von New York sozusagen zumindest vorm geistigen Auge hat. Es ist ein komplett anderer Raum gewesen, in dem diese Ausstellung, glaube ich, sehr, sehr gut auch funktioniert hat fürs New Yorker Publikum.
Definitiv. Und wir versuchen natürlich auch immer möglichst große Konvolute zu leihen. Ich meine, es ist auch ein Thema Nachhaltigkeit im Museum, ganz sicher ein großes Thema. Nicht nur das Finanzielle, sondern auch sammelt man aus 45 verschiedenen Sammlungen zusammen und hat jeweils Direkttransporte oder gibt es eben Konvolute. Und da hat sich auf der einen Seite natürlich das Paula Modersohn-Becker-Museum geeignet, weil dort ist der Nachlass Höttger. Also da gibt es sehr, sehr viele Werke Höttger. Und Musée Camille Claudel, sozusagen als Stätte von Camille Claudel. Da hat man schon mal zwei große und gewichtige Partner, mit denen man einen ganz großen Teil der Idee abdecken kann. Natürlich haben wir dann noch dazu geliehen, aber das sollte man sich heutzutage natürlich auch immer überlegen. Wenn es möglich ist, ist das natürlich sehr schön.
Ich würde gerne auf das Stichwort Entdecken zurückkommen. Und zwar kann man ja dieses Jahr sehr, sehr viel hier auf der Museumsinsel entdecken. Und zwar feiern wir dieses Jahr 200-jähriges Jubiläum der Museumsinsel. Aber dieses Jahr steht auch ein anderes Jubiläum an, und zwar der 100. Todestag von Lovis Corinth. Und ich habe schon gehört, dass es auch eine Ausstellung zu ihm geben wird. Und meine Frage dazu ist, wie werden Sie sich mit diesem Thema auseinandersetzen und was erwartet uns bei dem Thema Lovis Corinth und auf was können wir uns da freuen?
Das ist eigentlich eine gute Überleitung, weil wir eben über Kooperationen gesprochen haben. Die Lovis Corinth-Ausstellung wird eine stiftungsinterne Kooperation sein, und zwar mit dem Kupferstichkabinett und dem Zentralarchiv. Und man hält es vielleicht gar nicht unbedingt für möglich oder weiß es gar nicht unbedingt. Lovis Corinth ist auch der Aktion Entartete Kunst zum Opfer gefallen. Und vor diesem Hintergrund werden wir aus eigenen Beständen Werke zeigen und jeweils deren Provenienzgeschichte erzählen. Also die Frage, wie sie aus der Nationalgalerie entfernt wurden für die Ausstellung beispielsweise in München. Es gab ja zwei Aktionen zur entarteten Kunst. Und wie sie dann aber auch ihren Weg wieder zurückgefunden haben und welche Werke auch ihren Weg nicht mehr zurückgefunden haben. Und das sind zum Beispiel so Synergieeffekte, die wirklich Freude machen mit dem Kupferstichkabinett. Die steuern einige Grafiken bei grafische Arbeiten und mit dem Zentralarchiv eben ganz genau nochmal zu gucken, wie sind denn die Provenienzwege gewesen, wie sind die Bilder wieder zurückgekommen, warum sind sie zum Opfer gefallen, wie ist das verargumentiert worden und was für Lücken gibt es aber auch heute weiterhin. Und das sind so Themen, die viel Freude machen, weil sie ein sehr ernstes und sehr dramatisches Kapitel der deutschen Geschichte innerhalb der Kunst abbildbar machen und durch die Forschungsreisen auch des Zentralarchivs eben anschaulich gemacht werden. Denn das ist ja das Ziel, auch Forschung dann so anschaulich zu zeigen, dass sie einfach eine spannende Erzählung ist, die ganz viel auch mit unserer Gegenwart zu tun hat, weil auch heute an verschiedenen Stellen und in Ländern, von denen man es auch nicht für möglich gehalten hätte, plötzlich die Freiheit, die Vielfalt, die Diversität, die in der Kunst so wichtig ist und so eine große Rolle spielt, also in unser aller Zivilisationsleben so eine große Rolle spielt, plötzlich auf erschreckend schnelle Weise zurückgefahren wird. Und insofern sind das Ausstellungen, die auch wenn sie wesentlich kleiner sind als eine Camille Claudel und Bernhard Höttger Ausstellung, für unser Haus und für das Profil des Hauses von sehr hoher Bedeutung sind.
Was man beim Zuhören auf jeden Fall merkt, ist, dass die Alte Nationalgalerie ein totales Forschungszentrum auch ist. Es geht wirklich darum, in die Vergangenheit wissenschaftlich sich vorzuarbeiten, Aspekte rauszunehmen und dann aber, und das wäre die Frage an Sie beide, den entscheidenden Twist zu finden, es, wie Sie es gerade genannt haben, in eine Erzählung zu bringen, in eine erzählbare Form, die publikumstauglich ist. Verzeihen Sie mir das Wort, aber wir arbeiten ja am und fürs Publikum. Wie würden Sie diesen Twist beschreiben? Wann findet man den? Wie kommt der Ihnen? Ist das die eigentliche Arbeit, die Sie schätzen und lieben?
Aus den vielen, vielen Fäden und den vielen Aspekten, die Sammlungen und Häuser in sich tragen, das ist ja immer nur eine Linie, aber auf jeden Fall ist das der Kern. Der Kern dieses Hauses ist die Sammlung, zu der das Haus selbst auch gehört. Und das ist ein schier unerschöpflicher Schatz, aus dem sich ganz, ganz viele Linien ergeben. Und für die Alte Nationalgalerie gesprochen, Kampf um Sichtbarkeit, die Ralf Gleiss und Yvette Deseff damals kuratiert haben und ja auch sehr viel erforscht haben. Das ist etwas, was mich zum Beispiel sehr begeistert, weil ich an der Kunsthalle zu Kiel auch sehr viel weibliche Positionen gezeigt habe. Allerdings vor allen Dingen deshalb, weil es die eine Hälfte der Menschheit ist und ich gute Kunst zeigen wollte mit Miriam Kahn und Alicia Quade und vielen anderen. Und das zum Beispiel so eine Perspektive und auch eine Forschungsperspektive ist, das haben wir gestern gerade wieder gemerkt, als wir hier Gästinnen hatten, die noch zu unglaublich vielen Erzählungen führen werden, die wir dann auch gerne in der Sammlung und in der Präsentation der Kunst mit einbauen und einbringen möchten. Also ja, auf jeden Fall. Also diese Erzählungen suchen, finden, ausformulieren. Ich glaube, ja, das ist der große Spaß.
Ich glaube auch. Also für mich ist immer Ziel, so einen Mehrwert mit so einer Ausstellung zu kreieren. Und das einen Mehrwert möglichst auf unterschiedlichen Ebenen. Einen ästhetischen Mehrwert. Also es sollen Leute auch einfach in die Ausstellung gehen können, etwas genießen können, was neu entdecken können, was visuell inspiriert werden. Gleichzeitig ist es für mich auch immer noch ein wichtiger Teil als Wissenschaftler, einen Teil zu erforschen und einen wissenschaftlichen Mehrwert zu geben. Deswegen ist natürlich auch eine Publikation für uns wahnsinnig wichtig, weil eine Ausstellung vergeht, eine Publikation bleibt. Und wir konnten beispielsweise hier das erste Mal auch wirklich den Bestand ja rekonstruieren. Es gibt diesen Katalog, aber es gibt ganz viele Werke, die mittlerweile unterschiedliche Titel haben, wo man gar nicht mehr weiß, war es das oder war es das? Wo sind sie denn noch? Also das ist sicherlich auch ein Mehrwert, den es auch hochzuhalten gibt in einem Museum, weil wir natürlich auch immer was für unsere eigene Sammlung tun. Wir betten sie auch ein in dieses Wissen. Und ich glaube, diese unterschiedlichen Ebenen, die fließen dann im besten Fall in einer Ausstellung zusammen und die einen Leute lassen sich von dem leiten, die anderen von der anderen Idee und genau das ist im besten Fall ein großes Ganzes.
Wer diesen Mehrwert unterstützen will, sollte dringend Freund der Nationalgalerie werden und die Arbeit am Haus der Alten Nationalgalerie und den anderen Häusern unterstützen.
Und vielleicht noch ein kleiner Hinweis, weil gerade das Stichwort Gästinnen auftauchte. Und zwar handelte es sich gestern um eine Veranstaltung der Freunde der Nationalgalerie. Und zwar gibt es dort einen neuen Fördersatelliten, der heißt Not a Feminist Project. Und wer sich dafür interessiert, kann gerne auf unserer Website sich informieren. Denn für diesen Fördersatelliten kann man auch eine gesonderte Mitgliedschaft abschließen. Haben Sie jeweils ein Lieblingsmuseum?
Ich würde sagen, das Musée Gustav Moreau. Es ist ein ganz spezielles, ganz winzig kleines Haus, speziell und sonderbar.
Also ich habe wirklich viele Lieblingsmuseen. Eins, was ich immer versuche zu besuchen, wenn ich in der Nähe bin, ist Louisiana.
Lernen Sie gerade etwas Neues?
Ja, ganz viel.
Ja, ehrlich gesagt, ich habe ganz konkret gelernt, was zweipolige und dreipolige Kabel bedeuten. Das war mir auch noch nicht ganz klar und dass man da nicht einfach so eine Verbindung schaffen kann. Aber es gibt für alles eine Lösung zwischen alten zweipoligen und modernen dreipoligen Kabeln.
Woran sind Sie gerade gescheitert?
Ich konkret heute an meinem Zeitmanagement.
Ja, tatsächlich ist es immer so, dass man dann doch nochmal was verschiebt und nochmal eine neue Sammelbeschriftung machen muss.
Worauf sind Sie gerade neugierig?
Also ich bin immer neugierig, neue Leute kennenzulernen. Das ist das Spannendste, ehrlich gesagt, neue Leute und meistens in neuen Ländern kennenzulernen.
ich bin grundsätzlich, also sozusagen meine Haltung ist Neugierde, aber jetzt akut im Augenblick ist es noch tiefer in die Stiftung Preußischer Kulturbesitz einzudringen. Da bin ich ja noch am Anfang nach 2,5 Monaten oder gut 2 oder fast 3 Monaten und in die Sammlung der Alten Nationalgalerie.
Da kann man nur sagen, stay curious and healthy. Alles Gute und vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank. Danke. Dankeschön.